Römer 12, die Verse 3 bis 8. Lesen wir Vers 1 und 2 mit, damit wir den ganzen Zusammenhang haben. Römer 12. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und nun werden sie aufgezählt: Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Mitteilt in Einfalt, der Vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Soweit Gottes Wort. Stell dir bitte einmal vor, das Telefon klingelt, du hebst ab und hast plötzlich den Bundespräsidenten Roman Herzog am Apparat. Und gerade so, als ob ihr alte Freunde wärt, fragt er: Na Helmut, wie geht es dir? Und bevor du dich von deinem Schreck erholt hast, fährt er fort: Ach übrigens, ich werde morgen in Mannheim sein. Und ich brauche ein Auto. Könnte ich vielleicht deines haben? Am nächsten Tag sieht man dich beim Autowaschen, saugen, putzen, wachsen. Es blinkt wie am ersten Tag. Und dann kommt der große Tag, an dem der Präsident der Bundesrepublik Deutschland dein Auto ausleiht. Vielleicht der stolzeste Tag deines Lebens. Von da ab würdest du dein Auto wahrscheinlich fast schon als eine Art Heiligtum betrachten. Du wirst eine Plakette anbringen: Hier saß Roman Herzog oder so. Ist natürlich alles ein bisschen übertrieben. Aber warum dieses Bild? Wir glauben alle, es wäre eine besondere Ehre, einem hohen Politiker unseres Landes einen Tag lang zu dienen. Und wenn es nur in Form unseres Autos wäre, dass wir ihm leihen. Das ist auch ganz gewiss so, das wäre bestimmt eine Ehre. Aber sind wir uns der Tatsache bewusst, dass der Gott, der das Universum ins Dasein gerufen hat und der durch Jesus Christus in vielen von uns lebt, sich jeden Tag unseren Dienst gefallen lassen möchte? Nicht nur einmal in unserem Leben, jeden Tag möchte er sich unseren Dienst gefallen lassen. Nicht nur, indem wir ihm irgendeinen Gegenstand mal leihen, sondern er möchte uns selbst, den ganzen Kerl, unseren Körper, unseren Leib, unser Leben haben. Das schreibt Paulus hier: Ich ermahne euch, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, hinzugeben, zur Verfügung zu stellen, unser Leben. Denken wir mal darüber nach. Wenn du ein Kind Gottes bist, lebt Christus in dir und er will durch dich hindurch Frucht bringen und den Vater verherrlichen. Er will sein wunderbares Leben in dir leben. Was für ein Vorrecht. Spurgeon, der bekannte König der Prediger, wie er genannt wurde, hat einmal gesagt: Herr, es ist das größte Vorrecht meines Lebens, dass du mir erlaubt hast, dir zu dienen. Wenn wir diese Einstellung haben könnten, finden könnten: Herr, es ist das größte Vorrecht meines Lebens, dass du mir erlaubt hast, dir zu dienen. Siehst du das auch so? Welche Gefühle weckt das Wort Dienst in dir? Positive oder eher negative oder gar Aversion? Wir wollen uns drei Fragen stellen heute Morgen. Erstens, warum sollen wir denn dienen? Warum? Warum sollen wir dienen? Schaut, der Römerbrief beginnt nicht mit Kapitel 12. Er beginnt natürlich mit Kapitel 1. Die ersten 8 Kapitel des Briefes enthalten das Evangelium Gottes. Da hat Paulus in einzigartiger Weise dargelegt, was die frohe Botschaft, die gute Nachricht ist, wo Kinder und Erwachsene hüpfen können und sich freuen können und so weiter, wie wir vorhin in dem Kinderlied gesungen haben. Die frohe Botschaft, wie auch im Gebet zum Ausdruck kam, was die Rettung ausmacht, dass ein Mensch gerettet wird für Zeit und Ewigkeit. Paulus hat dargelegt in diesen Kapiteln, dass der Mensch zwar durch den Fall in die Sünde Gottes Herrlichkeit verloren hatte, aber er hat dann auch entfaltet, welchen Weg Gott gefunden hat, verlorene Sünder wieder vollkommen herzustellen und gerecht zu machen. Ich kann jetzt nicht wieder ganz vorne anfangen, aber ich will die beiden Hauptwahrheiten, die in den Kapiteln 1 bis 8 zum Ausdruck kommen, an einem Beispiel verdeutlichen, das ich aus einem sehr guten Buch genommen habe, was ich jetzt gerade im Urlaub gelesen habe. Stellt euch einmal vor, der König eines Landes, eben hatten wir es vom Präsidenten, jetzt sind wir beim König eines Landes, der würde einen Erlass verkündigen, dass alle Prostituierten seines Landes Generalamnestie erhalten würden. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich dieses Bild nehme und kein anderes, ja? Der Erlass wird verkündet, alle Prostituierten bekommen Generalamnestie. Das heißt, jede wäre frei, keine bräuchte sich mehr zu verstecken, alle etwaigen Straftaten wären gelöscht und so weiter. Wäre das eine gute Nachricht für die Betroffenen dieses Landes? Und ob? Das wäre wirklich eine gute Nachricht. Schaut, das ist die eine große Hauptwahrheit des Evangeliums. Gott hat eine Generalamnestie für Sünder erlassen, für alle Arten von Sünder. Auch für Gutbürgerliche und so weiter. Und das hat Gott nicht aus einer guten Laune herausgetan, sondern weil Jesus Christus am Kreuz alle Schuld getilgt hat, weil er den Schuldbrief zerrissen hat. Seitdem gibt es Vergebung der Sünden in Jesu Blut. Davon spricht der Römerbrief vor allen Dingen in den Kapiteln 3 bis 5. Vergebung der Sünden, Generalamnestie. Jeder kann neu anfangen, der das für sich nimmt. Aber es geht dann noch weiter. Paulus bleibt nicht bei Kapitel 5 stehen. Vergebung der Sünden ist etwas ganz Großartiges. Aber versteht mich bitte nicht falsch. Es ist noch nicht alles. Wenn jemand Vergebung der Sünden erfahren hat, muss das noch nicht unbedingt sein Leben verändern. Sein Lebensstil muss sich noch nicht deswegen ändern. Er kann sagen, ja gut, ich bin dankbar für Vergebung der Vergangenheit, aber jetzt mache ich gerade so weiter. Denken wir nochmal an das Bild von eben. Was wäre denn, wenn der König sich in eine dieser begnadigten Prostituierten, ehemaligen, verlieben würde und er würde ihr einen Heiratsantrag machen und sie würde darauf antworten und würde heiraten? Dann würde diese Frau Königin werden. Sie würde durch den Bund mit dem König auf eine Stufe gehoben werden mit ihm. Das ist noch viel mehr. Sie würde auf dieselbe Stufe kommen und niemand dürfte mehr wagen, an ihre Vergangenheit zu erinnern. Sie wäre Königin des Landes. Schaut, und genau das geschieht mit jedem Sünder, der den Bund mit Christus eingeht. Er wird durch die Verbindung mit Christus zu einem Kind Gottes. Er wird auf die Stufe gehoben, auf der Christus steht. Jeder Sünder, der die Errettung erfahren hat, ist dem Herzen Gottes genauso nahe wie Christus. Das sagt die Bibel. Und das ist die Botschaft von Römer 6 bis 8, die oft vernachlässigt wird. Es wird oft nur gesprochen von der Vergebung. Auch wir in unseren Gebeten, wir danken sehr oft für die Vergebung, das ist gut. Aber es geht auch noch weiter. Nicht nur im Römerbrief, im gesamten Neuen Testament, es geht weiter. Derselbe Gott hat uns begnadigt. Er hat uns auf die Stufe gestellt wie Christus. Und Christus lebt jetzt in uns, sein wunderbares Leben, in und durch uns. Das ist Römer 6 bis 8. So, etwas Gewaltiges ist mit uns geschehen. Durch Gottes Gnade sind aus Sündern Heilige geworden. Und jetzt haben wir die Antwort, warum wir Gott dienen sollen. Die Antwort ist ganz klar. Aus Liebe und Dankbarkeit, aus purer, reiner, lauterer Liebe zu diesem Gott, der das mit uns getan hat. Und aus Dankbarkeit, weil es ihn so viel gekostet hat. Für uns war es umsonst, aber das heißt kostenlos, ja, kostenfrei. Und ihn hat es so viel gekostet. Und aus Liebe und Dankbarkeit kann die Antwort nur heißen, dass wir unsere Leiber, unser Leben ihm zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich, mach etwas aus meinem Leben, lebe dein Leben durch mich und zieh andere Menschen zu dir. Und dann können wir mit Spurgeon sagen, Herr, das größte Vorrecht meines Lebens ist, dass du mir jetzt erlaubt hast, dir zu dienen. Das will ich gerne tun. Also, erste Frage, warum sollen wir Gott dienen? Aus Liebe und Dankbarkeit, weil er uns, die wir die Hölle verdient hatten, herausgenommen hat, herausgerissen, in eine ganz neue Existenz gestellt hat, sein wunderbares Leben in uns lebt und sich verherrlichen möchte durch uns. Zweite Frage, mit welcher Einstellung sollen wir dienen? In Demut, Vers 3, Römer 12, Vers 3, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Das spricht von Demut. Schaut, jeder Dienst ist mit einer Gefahr verbunden. Die Gefahr des Hochmuts, der Selbsterhöhung, der Überheblichkeit. Man vergleicht miteinander und wird stolz auf seine Gabe oder auf seinen Dienst, den man tut. Vor allen Dingen, wenn es ein Dienst im Vordergrund ist. Paulus stellt sich hier selbst zunächst zum Vorbild. Er schreibt den Römern, ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, auch er als Apostel beruft seinen Dienst ganz auf die Gnade. Er sagt, dass ich euch jetzt schreibe, das ist Gnade von Gott, das habe ich geschenkt bekommen, auch mein Aposteldienst. Ich schreibe durch die Gnade. Und bevor er über die Gaben spricht, mahnt er die Briefempfänger zur Demut. Was ist Demut? Ich glaube, es war im Eidlinger Bibellesezettel, da stand einmal, Demut ist der Verzicht auf Überlegenheit. Großartig ausgedrückt, kann man nicht besser sagen. Demut ist der Verzicht auf Überlegenheit. Wer demütig ist, fühlt sich nicht mehr überlegen, keinem anderen. Wer demütig seinen Dienst tut, fühlt sich trotz seiner Gabe nicht überlegen. Er vergleicht sich nicht mit anderen. Er tut seine Gabe in dem Bewusstsein, ist doch geschenkt von Gott, ist doch Gnade, dass ich errettet bin und dass ich eine Gabe habe und mit der dienen kann. Was bilde ich mir denn darauf ein? Ich bin nicht überlegen über andere. Und das zeigt sich dann auch, wenn jemand seine Gabe wirklich in Demut ausübt und auch seine Aufgabe, dass er sie auch eines Tages ohne großes Brimborium wieder ablegen kann. Es kann auch sein, dass man eine Gabe eine Zeit lang ausübt und eine Aufgabe hat, auch in der Gemeinde. Und dann kann es sein, dass einmal durch Veränderungen dieser Dienst nicht mehr dran ist und dass man diesen Dienst dann wieder abgibt und zurückgibt, ganz demütig. Liebe Geschwister, lasst uns nicht miteinander vergleichen. Vom Vergleichen kommt viel Not. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist jedem Christen ganz souverän eine Gabe zuteilt und da darf jeder dankbar sein für seine Gabe. Da gibt es keine Wertigkeit, es gibt keine größeren und kleineren, wichtigeren und unwichtigeren Gaben. Das werden wir gleich noch sehen in dem nächsten Vers oder Gedanke, der hier angesprochen wird im Text. Wir sollen nämlich in Demut dienen, aber auch im Bewusstsein des Leibes. Im Bewusstsein, dass die Gemeinde ein Leib ist. Paulus schreibt Vers 4 und 5, denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, also sind wir die vielen ein Leib in Christo, einzeln gesehen aber Glieder voneinander. Der Apostel gebraucht das Bild vom Körper. So wie das Auge selbstverständlich dem ganzen Leib dient, es würde nie sagen, ich bin für mich Auge, ich will sehen und wenn ich sehe, ist es genug. Der Fuß, der braucht nicht sehen und den geht das gar nichts an, was ich sehe, der soll hinlaufen, wo er hinlaufen will. Das wäre völlig absurd. Das Auge dient selbstverständlich dem ganzen Leib. Die Hand dient selbstverständlich dem Leib. Die Leber, die Niere und alle anderen Organe, sie dienen dem Leib. Und so dürfen wir einander dienen, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ich muss nicht mit der Gabe vom Holger dienen, der Holger nicht mit meiner Gabe. Ich muss nicht mit der Gabe von der Claudia dienen, die Claudia nicht mit meiner Gabe. Jeder dient mit seiner Gabe. Und wenn jedes Glied unseres Körpers seine Funktion erfüllt, dann ist der ganze Kerl gesund. So auch die Gemeinde. Wenn jedes Gemeindeglied mit seiner Gabe dient, manche haben sogar mehrere Gaben, wenn sie ihre Gaben einsetzen, dann ist der Leib gesund und dann wächst der Leib. Ein Bekannter von mir spielte früher Saxophon in einer Musikkapelle. Tolles Instrument, ja. Saxophon. Und da haben sie auch mal einen Straßenumzug gemacht. Und der ging natürlich 2 Stunden lang. Und ich weiß nicht, wie das ist, 2 Stunden lang Saxophon spielen, da werden die Lippen fransig, ja, irgendwann. Und so ging's ihm, er war müde vom Spielen. Und das ging immer weiter und immer weiter. Und dann konnte er nicht mehr. Und dann hat er so getan, als ob er hat noch so, ja, angesetzt und hat auch noch gedrückt da an den Tasten, aber er hat nicht mehr reingeblasen, weil es ihm schon so weh tat, ja. Und dann hat er das eine Weile gemacht und auf einmal hat ihn ein Junge am Straßenrand genau beobachtet und er rief ganz laut zu seiner Mutter, hey Mama, der Kerl spielt gar nicht. Oh, und da hat er aber schnell wieder geblasen, ja. Hey Mama, der Kerl spielt gar nicht. Peinlich. Aber ob es das auch unter uns gibt? Jeder Christ hat seine Gabe, wie im Orchester, jeder spielt sein Instrument und auf einmal schreit einer, hey Mama, der Kerl spielt gar nicht oder die Kerlin, ja. Jeder hat eine Gabe, jede Gabe wird gebraucht. Spielst du dein Instrument oder tust du nur so, als ob? Das wäre schade. Jeder, auch von den jungen Leuten, sollte sein Instrument spielen und dann gibt es einen wunderbaren Klang und der Leib wird erbaut. Mit welcher Einstellung sollen wir dienen? Paulus sagt, in Demut, im Bewusstsein des Leibes und noch eine wichtige Einstellung, in der Liebe. Er nennt die Demut, bevor er die Gaben aufzählt und nach den Gaben, nachdem er sie aufgezählt hat, in Vers 9, spricht er gleich von der Liebe. Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Den gleichen Aufbau finden wir übrigens auch im 1. Korintherbrief. Da ist Kapitel 12 auch das große Gabenkapitel. Und bevor er die Gaben aufzählt, spricht er von der Demut. Und nach Kapitel 12 kommt 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Da sehen wir, wie wichtig das dem Geist Gottes war. Er wollte uns sagen, Gaben, ja, Gaben ausüben, aber in Demut, in Liebe und im Bewusstsein des Leibes. Ich glaube, es gibt keinen lieblicheren Geruch für unseren Herrn, als wenn geistliche Gaben in Demut und Liebe zur Erbauung der anderen Geschwister in der Gemeinde eingesetzt werden. Dritte und letzte Frage heute Morgen, womit können wir denn nun ganz praktisch dienen? Wie sieht das ganz konkret aus? Womit dienen wir denn? Antwort, natürlich mit den Gaben. Und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen, die hier aufgezählt werden, nämlich die Verse 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst oder dienen. Es sei der da lehrt in der Lehre. Es sei der da ermahnt in der Ermahnung, der da mitteilt in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. In diesem Abschnitt finden wir 7 Dienstgaben. Alle die unter uns, die schon einmal den berühmten Gabentest gemacht haben von Ernst Mayr, die kennen diese 7 Dienstgaben gut. Da sind sie noch 2 davon noch aufgeteilt, unterteilt, deswegen sind das 9 Gaben im Gabentest, aber sie beziehen sich genau auf diese Verse von Römer 12. Ich will diese 7 Dienstgaben kurz erläutern und dann noch auf die brisante Frage eingehen, warum Paulus hier nur 7 Gaben nennt und warum er diese 7 nennt und andere spektakuläre Gaben, die im 1. Korintherbrief vorkommen, nicht. Warum nennt er sie hier nicht? Schauen wir sie uns an, die 7 auf der Folie. Da sind sie aufgezählt nochmal, etwas tiefer, Eskol. Weissagung. Weissagung heißt prophetisch reden. Weissagung und Prophetie ist dasselbe Wort. Ja? Hier steht im Griechischen Prophetia oder Prophetie und das wird in Deutsch übersetzt mit Weissagung. Prophetisch reden. Damals in der Gemeinde in Rom, in den ersten Gemeinden, waren Propheten, Brüder oder Schwestern, die unter dem direkten Einfluss des Heiligen Geistes standen. Sie redeten in der Gemeinde, entweder in die Gegenwart hinein, indem sie zum Beispiel verborgene Sünden aufdeckten. Seid froh, dass es diesen Dienst heute in dieser Weise nicht mehr so stark ausgeprägt gibt, ja? Verborgene Sünden aufdeckten. Oder sie weissagten in die Zukunft hinein. Aber das Entscheidende war, ihre Offenbarungen damals waren direkt inspiriert. Sie standen auf und konnten sagen, so spricht der Herr. Sie hatten richtig eine direkte Botschaft von Gott. Heute gibt es in diesem Sinn keine neuen Offenbarungen mehr in der Qualität des Neuen Testaments, weil das Neue Testament abgeschlossen ist. Damals gab es noch kein Neues Testament. Damals hatten die Gemeinden vielleicht eine Jesaja-Rolle und eine Psalmenrolle. Sie hatten nicht mal das Alte komplett. Es war sehr teuer. Sie hatten aber auf keinen Fall das Neue Testament. Sie hatten die Reden Jesu, die mündlich überliefert wurden. Darum schreibt Paulus an die Kolosser, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Die Reden Jesu wurden auswendig gelernt und wurden im Herzen bewahrt. Keiner hatte Schriftrollen von den Briefen und so weiter. Die Briefe waren erst gerade am Entstehen. Die Evangelien waren am Entstehen. Es gab kein Neues Testament. Und diesem Mangel kam Gott entgegen, indem er Brüder und Schwestern direkt inspirierte und die standen auf und sagten der Gemeinde, wie man als Christ leben soll, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, im Staat. All das, was wir heute in den Briefen des Neuen Testaments haben, das wurde damals direkt inspiriert geschenkt in die Gemeinden hinein durch Propheten. Heute wird überall dort prophetisch geredet, wo jemand das prophetische Wort der Bibel nimmt und es weitergibt. In diesem Sinne rede ich jetzt prophetisch, weil die Bibel ist prophetisches Wort von 1. Mose bis Offenbarung 22. Sie ist nur durch Propheten geschrieben. Die Bibel wird das prophetische Wort genannt im Petrusbrief. Und da, wo jemand Schrift weitergibt, Bibelworte weitergibt, redet er prophetisch. Aber nicht mehr direkt inspirativ, sondern indirekt, mittelbar, durch das Wort Gottes, das ja inspiriert ist und Gott kann das dann genauso gebrauchen, wie damals die direkt inspirierten Botschaften der Propheten. Wenn jemand prophetisch redet, bewirkt das nach 1. Korinther 14 Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das ist der Sinn. Warum schreibt Paulus aber nun, dass Weissagung nach dem Maß oder nach der Analogie des Glaubens sein soll? Was heißt das? Noch besser übersetzt müssten wir sagen, Weissagung soll in Übereinstimmung mit dem Glauben sein. Das heißt, prophetisches Reden muss immer mit dem Rest der Bibel übereinstimmen. Das war ja das Gefährliche an der Prophetie. Da konnte irgendeiner aufstehen und sagen, so spricht der Herr. Und deswegen mussten diese Propheten geprüft werden nach 1. Korinther 14, 29. Die ganze Versammlung sollte die Propheten prüfen. Die konnten nicht einfach das Blaue vom Himmel runter erzählen. Das wurde geprüft, ob es mit der restlichen Offenbarung übereinstimmt. Und so ist es auch heute. Alles, was verkündigt wird, was weitergegeben wird, auch hier in der Gemeinde, soll von allen mündigen, geistlich reifen Christen geprüft werden. Das ist wichtig. Wir glauben nicht an die Unfehlbarkeit irgendeines Verkündigers, sondern wir prüfen das, was gesagt wird, an der Schrift. Dienst. Die nächste Gabe. Diakonia. Mein Dienen in ganz praktischer Weise. Es gibt Geschwister, die haben die Gnadengabe des Dienens. Die muss man nicht immer dreimal bitten, mach doch mal bitte das und könntest du nicht jenes. Sie machen es ohne Bitten, weil sie eine grundsätzliche Einstellung des Dienstes haben. Wenn es darum geht, aufzuräumen nach irgendeiner Veranstaltung oder so, oder beim Putzen mitzuhelfen in der Gemeinde oder beim Besuche machen. Sie machen es einfach, weil sie eine Einstellung haben des Dienstes. Sie haben die Gabe des Dienens und es macht ihnen Freude zu dienen, auch im Hintergrund. Lehre ist nach Bill McDonald die Gabe, das Wort Gottes verständlich zu erklären und auf die Hörer anzuwenden. Darauf kommt es an. Das Wort Gottes verständlich erklären und auf die Hörer anwenden. Nicht jeder, der mal einen Overhead-Projektor benutzt, ist gleich ein Lehrer. Lehrer müssen die Bibel sehr gut kennen und auch ihre Zusammenhänge verständlich erklären können. Ein guter Lehrer, auch in der Schule, gell, ist jemand, der einen Stoff so vermitteln kann, dass ihn eben möglichst alle verstehen, die ältesten und die jüngsten Zuhörer im Raum. Das wäre genial. Ermahnen ist die Gabe der Seelsorge. Ermahnen klingt so nach dem erhobenen Zeigefinger, aber das Wort hat auch den Sinn von ermuntern, ermutigen, zurechtbringen, meint gar nicht nur den erhobenen Zeigefinger. Wir würden es mit dem einen Wort Seelsorge heute ausdrücken. Das ist, was das Wort meint, von einem falschen Weg zurückrufen und wieder auf den richtigen Weg bringen. Und diese Gabe ist im praktischen Gemeindeleben genauso wichtig wie die Gabe der Lehre. Geschwister mit der Gabe der Seelsorge. Was wird diesen Geschwistern gesagt? Denen, die die Gabe des Dienens haben, der Lehre und der Seelsorge. Diesen drei Gabenträgern wird gesagt, es sei der dient, er soll dienen im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung. Ich verstehe diese Aussage so. Wenn jemand mit dieser Gnadengabe dient, dann soll er sich voll und ganz auf seine Gabe konzentrieren, seinen Dienst in Hingabe und Exzellenz tun. Wer die Gabe des Gebens hat, der kann auch noch andere Dinge in der Gemeinde tun. Der muss sich jetzt nicht nur darauf beschränken, einmal im Monat eine Gabe zu geben. Ja? Der kann auch noch andere Dinge tun. Aber die Geschwister, die die Gabe des Dienens haben, die sollen sich da ganz konzentrieren. Die Gabe der Lehre haben, die sollen sich dort konzentrieren, weil sie viel lesen müssen, viel studieren müssen, viel Zeit im Wort Gottes verbringen müssen. Und die Gabe der Seelsorge haben, die sollen sich da konzentrieren. So verstehe ich diese Aussage. Ganz konzentrieren. Die Gabe des Gebens ist leider eine sehr seltene Pflanze. Aber ich kenne auch in unserer Gemeinde mindestens eine Schwester mit dieser seltenen Gabe. Da sind Christen, die können ohne Berechnung mit großer innerer Freudigkeit von ihren materiellen Gütern abgeben. Entschuldigt bitte, wenn ich das an dieser Stelle wieder mal anmerke. Es sind meistens nicht die Allerreichsten. Die geben oft nur von ihrem Überfluss, nicht immer, oft. Wir studieren das mittlerweile 8 Jahre lang an dem kleinen Freundeskreis, der uns als Familie finanziell trägt. Die mit der Gnadengabe des Gebens, das sind seltene Pflanzen. Auf jeden Fall wird diesen Gabenträgern ans Herz gelegt, in Einfalt zu geben. Das heißt, innerlich ganz auf den Herrn gerichtet, ohne von Menschen dafür Ehre oder Dank zu erwarten. Ganz dem Herrn geben. Das ist wichtig. Kommen wir zur Gabe der Leitung oder genauer gesagt des Vorstehens. Die Gabe der Leitung können Brüder und Schwestern haben, aber die Gabe des Vorstehens, die hier erwähnt wird, ist eine Gabe, die meines Wissens nur bei Brüdern erwähnt wird. Das ist auch die Gabe, die besonders bei den Ältesten zu finden sein sollte. Und sie erfordert Fleiß. In der Reihenfolge liegt hier überhaupt keine Wertigkeit. Wer diese Gabe der Barmherzigkeit hat, der soll sie nicht zähneknirschend üben, sondern mit Freudigkeit. Ich bin froh, dass wir offensichtlich eine ganze Reihe Geschwister unter uns haben mit dieser Gabe in unserer Gemeinde. Ohne diese Gabe wird alles kalt und leer. Bevor wir zum Schluss kommen, jetzt noch kurz die Frage, warum nennt Paulus hier nur diese 7 Gaben? Ist es zufällig oder macht es irgendeinen Sinn? Vielleicht kann der Eskol mal gerade die andere Hälfte der Folie aufdecken. Schaut im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, zum Beispiel, nennt Paulus auch einen Gabenkatalog, aber es sind ganz andere Gaben, nur eine ist gleich, nämlich Weissagung kommt in 1. Korinther 12 auch vor, ansonsten nennt er ganz andere Gaben und ihr erkennt sehr leicht, dass es mehr spektakuläre Gaben sind, ja, Heilungen und Sprachenrede, Auslegung der Sprachen und so weiter. Für mich ist wichtig zu sehen, dass Paulus diesen Brief im Jahr 55 nach Christus aus Ephesus geschrieben hat. Dort hat er Erweckung erlebt. Da war Erweckung in Ephesus, da hat er gerade Heilungen erlebt und all diese Dinge. Und da schreibt er an die Korinther und nennt selbstverständlich auch diese Gaben, weil das echte Gaben waren von Gott, die er und andere dort hatten und die Gott immer gegeben hat in der Gemeinde. Aber dann hält er sich in Korinth auf und schreibt im Jahr 56 den Römerbrief aus Korinth. Und anscheinend hat er ja gerade das charismatische Chaos von Korinth erlebt. Entschuldigt, wenn ich das mal so nenne. Er hatte gerade das charismatische Chaos in Korinth erlebt, wie diese Gaben hier zwar reich vorhanden waren, aber sie wurden in fleischlicher Weise gebraucht und es ging drunter und drüber in Korinth, obwohl sie reich waren an jeder Gabe, aber sie machten große Fehler im Umgang mit den Gaben. Das ist einer der Gründe, den ich sehe, warum Paulus hier von Korinth aus schreibend an die Römer über Gaben spricht, über Charismen, Geistesgaben und schaut, was für nüchterne, praktische Dienstgaben er nennt. Aus Korinth schreibend. Es hat aber noch einen anderen theologischen Grund, nämlich den, dass in 1. Korinther 13, 8 ja angekündigt ist, dass bestimmte Gaben aufhören werden, dass sie nur eine Zeit, eine Übergangszeit da sein würden, bis nämlich nach meinem Verständnis das Neue Testament dann ganz komplett sein würde und auch im Umlauf sein würde in den Gemeinden. Und die Kirchengeschichte zeigt, dass dann eben 3 dieser Gaben aufgehört haben, die auf dieser Seite hier stehen. Das kann ich jetzt nicht mehr weiter entfalten, das haben wir auch in anderen Lehrbibelstunden schon getan. Wer da aber interessiert ist, auch von unseren Gästen, ich habe dazu noch einen Umdruck dabei, den gebe ich gerne weiter. Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben über den Dienst gesprochen als Reaktion, als Antwort der Liebe und der Dankbarkeit auf das große Geschenk der Errettung, was uns gegeben ist in Christus. Ich habe Spurgeon erwähnt, der gesagt hat, es ist mein größtes Vorrecht, dass du mir erlaubt hast, dir zu dienen. Aber wir wollen nüchtern sein. Wir sind nicht immer in dieser enthusiastischen Dienststimmung. Und selbst Spurgeon, der große Spurgeon, war es nicht immer. Spurgeon erzählt einmal, dass er eines Tages abends zu einem Dienst gerufen wurde. Er sollte irgendeinen kranken Bruder besuchen. Es war kalt draußen. Es dunkelte bereits. Er musste wieder Frau und Kinder zurücklassen. Und schließlich ging er. Aber er ging missmutig. Er ging nicht freudig. Und nach einer Weile kehrte er sogar um. Und als er nach Hause zurückkam, schaute er durchs Fenster hinein Und da sah er seine Frau und seine Kinder auf den Knien liegen, und er hörte, wie sie für ihn beteten. Herr, er ist unsere Gabe an dich. Unser Dienst ist, ihn gehen zu lassen. Gib ihm Vollmacht, dass er dem kranken Bruder dienen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Geschichte weiterging? Spurgeon berichtet, wie er so ermutigt wurde durch dieses Gebet seiner Familie, dass er auf dem Absatz kehrt machte und den kranken Bruder besuchte und dass er ihm mit großer Freude und Vollmacht dienen konnte. Ihr lieben Schwestern, es ist nicht immer leicht, die Brüder ziehen zu lassen in den Dienst. Und ihr Brüder, es ist auch nicht leicht, die Schwestern gehen zu lassen, wenn sie einen Dienst tun. Und ihr Kinder, es ist auch nicht immer leicht, auf die Eltern zu verzichten, wenn sie abends vielleicht weggehen, andere sind zu Hause, verbringen den Abend in der Familie und ihr müsst sie ziehen lassen, weil Bibelstunde ist oder Hauskreis oder Gebetsabend oder was auch immer, weil sie Besuche machen. Das ist nicht leicht. Aber lasst uns lernen von Familie Spurgeon. Ich weiß, es kommt auch mal ein Alter, da lässt man die Eltern gerne ziehen, ja, das ist mir schon klar, aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich muss schließen mit den sogenannten Take-Homes. Entschuldigt, mein Kopierer, der gibt langsam den Geist auf, der hat da so einen Strich durchgemacht, so einen leeren, aber vielleicht könnt ihr es doch mitlesen. Was wollen wir heute mitnehmen? Es ist etwas ganz Gewaltiges und Großartiges, wenn wir die Rettung in Christus erfahren haben. Sollte jemand unter uns sein, der diese wunderbare Erfahrung der Errettung noch nicht gemacht hat, er steht bereit. Er kann heute Christus annehmen und ein Kind Gottes werden. Dann haben wir nicht nur Vergebung, wir werden Kinder Gottes und Christus lebt sein Leben in und durch uns. Zweitens ist es eine ganz natürliche Reaktion und zugleich das größte Vorrecht unseres Lebens, wenn wir uns unserem Erretter zur Verfügung stellen. Wenn wir sagen, Herr, hier ist mein Leib, hier ist mein Leben, hier sind meine Gaben, alles, was ich bin und habe, es soll in deinem Dienst stehen. Als Antwort. Drittens, der Heilige Geist hat jedem Christen unter uns mindestens eine Gnadengabe gegeben. Und dieses Charisma soll zur Ehre Gottes und zum Wohl der Geschwister sorgfältig mit Hingabe eingesetzt werden. Viertens, wir wollen uns beugen, wo wir den Dienst für den Herrn nicht oder noch nicht als unser größtes Vorrecht gesehen haben und mit unserer Gabe vielleicht geschlampt haben. Fünftens, wir wollen uns heute in einem Akt der Hingabe dem Herrn neu ausliefern und die Entscheidung treffen, womöglich ihm mit Freuden zu dienen. Wer seine Gabe noch nicht kennt, wer sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, was du da jetzt gesagt hast von den Gaben, aber ich weiß gar nicht, welche Gabe ich habe, dem wollen wir gerne helfen. Ich weiß, dass einige unter uns sind, die den Gabentest noch nicht gemacht haben. Geschwister, die in den letzten Monaten zu uns gekommen sind oder im Lauf des letzten Jahres. Wir wollen das so bald wie möglich nachholen. Nicht allein durch den Gabentest, das ist ein Prozess, die Gaben zu erkennen, auch im Leben eines Bruders, einer Schwester. Und wer noch keinen Dienst hat in der Gemeinde, wer sagt, ich möchte ja gerne dienen, aber was kann ich denn tun? Der soll auch gerne auf uns Brüder, auf uns Älteste zukommen und wir werden gerne helfen, dass er einen Dienst findet hier in der Gemeinde. Lasst uns miteinander aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch hier unser allerschönstes und größtes Vorbild bist. Du bist nicht auf diese Erde gekommen, um dir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Du hast dir den Schurz umgebunden und deinen Jüngern die Füße gewaschen. Du hast den Kranken gedient, den Armen, den Ausgestoßenen, den Frommen und den Nichtfrommen. Du bist hingegangen zu den Menschen, du hast gedient, auch deinen Jüngern. Herr, du hast uns allen gedient, indem du dein Leben als Lösegeld gegeben hast. Nun lass doch in unserem Herzen diese Antwort kommen, von dir gewirkt, Herr, dass sie nicht aufgrund menschlicher Appelle nur geschieht und moralischem Druck, sondern von dir gewirkt, ganz echt, eine Antwort der Liebe und der Dankbarkeit, dass wir dir gerne dienen, auch in der Gemeinde. Ich danke dir, Herr, für die vielen Brüder und Schwestern, auch Jugendlichen, die hier schon ihre Gaben einbringen. Ich möchte dich bitten, dass du jeden ermutigst, mit großer Freude, mit Hingabe, mit Sorgfalt, mit Exzellenz seine Gabe einzusetzen, zum Aufbau des Leibes. Herr, lass die Geschwister, die noch auf der Suche sind, ihren Dienst finden, auch hier unter uns. Lass uns eine Einstellung der Demut und der Liebe haben, dass du geehrt wirst durch unseren Dienst. Amen.